Ja, sehr geehrte Damen und Herren, also ich bitte Sie um Geduld, weil mein Vortrag im Wesentlichen in zwei Teile unterteilt ist. Der eine davon ist sehr alarmierend und der zweite ist sehr optimistisch. Damit ich erstmal Ihnen eine positive Perspektive geben kann. Es gibt eine Lösung für all die Dinge, die ich gleich an schrecklichen Dingen erzählen werde. Es ist also nicht so, als wären wir auf einem geraden Weg in die Katastrophe, obwohl natürlich jeder, der ein bisschen die Weltpolitik und Tagespolitik verfolgt, natürlich schon bemerkt hat, dass die Anzahl von Menschen, die vor dem Dritten Weltkrieg und der atomaren Vernichtung waren, täglich wächst. Darunter eben so prominente Leute wie der ehemalige russische Präsident Gorbatschow. Dann gab es ja diese berühmte Anzeige in der Zeit, die von 60 prominenten Deutschen unterschrieben wurde, mit der Überschrift Krieg gegen Russland, nicht in meinem Namen. Und da waren also unter anderem der ehemalige Bundeskanzler Schröder, der ehemalige Ministerpräsident Roman Herzog, Horst Helschig, ehemaliger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und viele andere mehr. Und es ist also so, dass im Grunde die Erkenntnis, dass wir über der Krise in der Ukraine, wenn es zu einer militärischen Lösung kommt, und da stehen wir eigentlich mittendrin, dass das zum großen Krieg führen kann, das ist leider eine Realität, die mehr und mehr Menschen deutlich wird. Aber das ist ja nur die eine Seite. Der andere Punkt ist natürlich, dass das Finanzsystem, das transatlantische Finanzsystem, kurz vor einer Desintegration steht, im Vergleich, wozu die Krise von 2008 die berühmten Peanuts sind. Das heißt, das System ist bankrott. Und die Kriegsgefahr kommt aus dieser Tatsache, dass das transatlantische Finanzsystem vollkommen bankrott ist und die Kräfte, die dieses System um jeden Preis erhalten wollen, die sind auch die wirklichen Kräfte hinter der Kriegstreiberei. Nun wäre das Bild unvollständig, wenn ich nicht dazufügen würde, dass der Wahlsieg von Syriza und den unabhängigen Griechen am Sonntag in Griechenland natürlich auch eine vollkommen neue Lage geschaffen hat. Mit Syriza und den unabhängigen Griechen sind zwei Parteien jetzt die neue Regierung, die im Wahlkampf absolut versichert haben, dass sie nicht mehr das Memorandum der EU-Kommission akzeptieren, also die brutale Sparpolitik, die Griechenland wirklich in die Katastrophe gestürzt hat und dort also die Menschen völlig unglücklich gemacht hat, die Sterberate erhöht hat, die Wirtschaft um ein Drittel reduziert hat. Und jetzt ist eben mit Alexis Tsipras und Panos Komenos, die beiden Führer der beiden Parteien, eine Kombination da, die sagen Nein zur Politik der EU, wir machen da nicht mit. Die EU-Kommission hat jetzt eine absolute harte Linie bisher angekündigt, kein Schuldenschnitt. Griechenland muss seine Schulden bezahlen, obwohl die Schulden natürlich eigentlich wirklich die Schulden sind, die den Banken zugute gekommen sind und nicht etwa Griechenland. Und jetzt bleibt zu sehen, wie sich dieser Kampf entwickelt. Es ist mir nicht möglich, jetzt eine definitive Prognose zu machen, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, dass wenn die EU weiter auf ihrer mörderischen Politik besteht, dass das zum Bumerang wird, weil die EU-Banken sind bankrott und im Grunde weiß das eigentlich jeder politische Mensch, sodass, wenn die wirklich bei ihrer harten Linie bleiben, es durchaus sein kann, dass Griechenland sagt, na gut, dann verabschieden wir uns aus dem Euro und dann würden vielleicht Spanien, Portugal, Irland, vielleicht sogar Italien und Frankreich sehr schnell folgen. Das heißt, der Euro ist eigentlich am Ende. Und das ist von unserem Standpunkt eigentlich eine sehr gute Sache, weil der Euro ist ein gescheitertes Experiment. Wir haben von vor seiner Einführung davor gewarnt und jetzt ist dabei, diese Europäische Währungsunion ist dabei, auseinanderzufliegen. Aber wie gesagt, es ist nicht so schlimm, weil es ist im Verhältnis zu den Problemen, die strategisch da sind, ein relativ kleines Problem und es ist sogar gut, weil damit im Grunde ein Konstrukt, was als supranationale Institution die Interessen der europäischen Nationen eigentlich verletzt und natürlich, solange die EU-Kommission die Politik der Konfrontation gegenüber Russland und letztlich auch China mitträgt, ist es eigentlich mit ein Punkt, der die Kriegsdynamik antreibt. Das heißt, je schneller sich dieses Konstrukt auflöst und neu gruppiert als souveräne Allianz von souveränen Nationen, desto besser. Aber lassen Sie mich darauf hinweisen, dass die Alternative schon existiert. Herr Apel hat es schon erwähnt, im Juli dieses Jahres haben sich die BRICS-Staaten zu einer neuen Wirtschaftsallianz formiert, das dann ausgeweitet durch das Bündnis zwischen den BRICS-Staaten und den lateinamerikanischen Staaten und einer ganz großen Reihe von asiatischen Staaten, also die CELAC, UNASUR, ASEAN, SARC und selbst Staaten, die nicht in dieser Kombination sind, haben sich jetzt zu einer neuen Wirtschaftskombination zusammengeschlossen, die mehr als die Hälfte der Menschheit repräsentiert, die auf einer vollkommen anderen axiomatischen Basis operieren als die USA und Europa, die Wirtschaftswachstum, unglaublichen Optimismus für die Zukunft, die setzen auf Hochtechnologie, die haben eine unglaubliche Fülle von Wirtschaftsabkommen abgeschlossen, die ich im Einzelnen erwähnen werde. Und der springende Punkt ist, dass wir versuchen, mit dieser Vortragsreihe, wir hatten schon einige Konferenzen in den USA zu diesem Thema, in Washington, in New York, dass wir versuchen, Europa und die USA dazu zu gewinnen, dass sie mit den BRICS zusammenarbeiten, weil darin liegt die Alternative zur Konfrontation. Bei dem APEC-Gipfel im Oktober in Beijing haben Präsident Obama und Präsident Xi Jinping eine Pressekonferenz gegeben und in dieser Konferenz hat Präsident Xi Jinping sich an Obama gewandt und hat gesagt, ich lade die USA ein und andere große Nationen bei der neuen Seidenstraße, bei dieser neuen Wirtschaftskooperation mitzumachen, weil die neue Seidenstraße, die China vorgeschlagen hat, ist ein Konzept, das nicht auf Geopolitik basiert, sondern es ist ein offenes Konzept und jedes Land kann dort mitmachen. Wir machen diese Kampagne, um praktisch zu sagen, wenn die Welt sich in diese Richtung, also die neue Seidenstraße in der Tradition der alten Seidenstraße bewegt, dann können wir die Zeit von Krieg und Terrorismus hinter uns lassen und wir können eine neue Ära der Menschheit beginnen. Das steht jetzt absolut auf der Kippe. Und ich bitte Sie alle, dass Sie meinem Vortrag nicht nur so passiv zuhören, sondern ich möchte, dass Sie alle überlegen, wenn Sie der Meinung sind, dass das eine gute Alternative ist zur gegenwärtigen Lage, dann bitte ich Sie, dass Sie mithelfen, dass diese Alternative bekannt wird. Weil dank der Pressefreiheit in Deutschland haben Sie in den Massenmedien darüber nichts erfahren. Das heißt, es gibt im Grunde keinen einzigen Bericht in irgendeiner deutschen Zeitung oder anderen Medien, die berichtet hätten, was in Asien und Lateinamerika an fantastischen Entwicklungen der Fall ist. Aber lassen Sie mich vielleicht mit der Lage auf dem Finanzsystem erstmal anfangen. Wenn diese Euro-Entwicklung dazu führt, dass die EU quasi eine harte Linie führt, dann gibt es ja nur zwei Alternativen. Entweder die neue griechische Regierung kapituliert, was ich nicht glaube, dass sie das tun wird, Und dann bleibt eigentlich nur, ja, dann das halte ich also für die absolute Unmöglichkeit. Entweder sie setzen sich durch und verhandeln eine Milderung des Sparpaketes, was ich nicht glaube, dass sie das versuchen werden, dann wird das natürlich ein Beispiel machen, dann werden die Italiener, die Spanier, die Portugiesen und alle anderen auch wollen, dass diese Sparpolitik aufhört, dann fliegt der Euro auseinander. Bleiben Sie bei Ihrer harten Linie und Griechenland verlässt den Euro, dann wird das genauso eine Beispielwirkung haben. In jedem Fall sind die europäischen Banken absolut bankrott. Und das ist der Grund, warum diese Rettungspakete so dringend sind für den europäischen Bankensektor. Aber das ist nur die eine Seite. Das andere ist, die amerikanischen Banken sind ebenfalls absolut bankrott. Das ist eigentlich noch ein britisches Understatement, weil wir haben jetzt eine Situation. Gestern zum Beispiel hat die Financial Times einen Artikel gehabt, das kann man nur als das Pfeifen im Walde bezeichnen. Also quasi, wenn man im Wald alleine ist und Angst hat, dann pfeift man ganz laut, weil man sich einbildet, dass dann da jemand ist. Das war so ein Artikel, der eben sagte, dass also mehrere Top-Ökonomen jetzt also zu der Einsicht gekommen sind, dass der Kollaps des Ölpreises, der ja ursprünglich gedacht war als Kriegsführung gegen Russland. Man muss also sehen, dass die OPEC vor allen Dingen unter der Leitung von Saudi-Arabien den Ölpreis bewusst gesenkt hat, obwohl natürlich die Schieferöl- und Gasproduktion in Amerika auch ein Faktor ist, um Russland zu schwächen. Und Putin hat schon vor einigen Monaten gesagt, dass das zu einem Bumerang werden wird für diejenigen, die diese Politik machen. Aus dem einfachen Grund, dass nämlich die amerikanischen Firmen, die in Öl und Schiefergas investiert haben, die haben etwa 1 Billion an ausstehenden Schulden aufgrund dieser Investitionen, die basieren auf einem Ölpreis von 80 oder 100 oder 120 Dollar. Wenn aber der Ölpreis wie im Augenblick bei 45 Dollar ist, dann ist das natürlich nicht mehr kostendeckend, diese Schulden zu bezahlen. Und die haben außerdem in zukünftige Future Contracts investiert, die auf dem gleichen Ölpreis beruhen. Und was die Financial Times gestern eben schrieb, das haben wir schon vor Monaten so gesagt, dass das eine vergleichbare Situation ist wie während der sekundären Immobilienkrise 2007, als nämlich die amerikanischen Hausbesitzer mit einem plötzlichen Kollaps des Immobilienmarktes konfrontiert waren und Hypotheken bedienen mussten, die eben einen höheren Preis hatten als der Wert des Hauses, auf die Hypothek beliehen war. Das heißt, praktisch die Leute mussten ihre Häuser verkaufen, das hat zu einem weiteren Kollaps des Immobilienmarktes geführt. Und dann kam es eben als Folge davon 2008 zu dem berühmten Kollaps von Lehman Brothers und AIG. Und wie Sie sich vielleicht erinnern, war damals die Panik, dass das gesamte Finanzsystem desintegrieren würde. Und die FT macht eben den Vergleich, dass das heute mit dem Ölsektor genauso ist. Das heißt, die Ölfirmen sitzen auf Verträgen, die zu einem höheren Preis bedient werden müssen, als der Ölpreis noch bringt. Und da jeder weiß, dass die Too-Big-to-Fail-Banks, also die Banken, die angeblich zu groß sind, als dass man sie untergehen lassen kann, sind heute um mindestens 40% größer als 2008. Die Bank of America zum Beispiel sitzt auf 85% mehr Derivaten als 2008. Und der Artikel in der Financial Times gestern sagte eben, dass also das im Grunde eine Situation erzeugt, die viel schlimmer ist und niemand auch weiß, was da für unbekannte Größen sind in Bezug auf die Derivatverschuldung dieser Banken und dass das im Grunde eine Zeitbombe ist, die tickt. Und jeder weiß natürlich auch, dass also die EZB jetzt für 1 Billion Staatsanleihen kauft, das ist also das berühmte Quantitative Easing, was die Federal Reserve vorher schon seit 2008 gemacht hat. 1 Billion, naja, das sind 1000 Milliarden, aber im Verhältnis zu den ungefähr 2 Quadrillionen oder 2 Billiarden im Deutschen, 2 Billiarden, ist es natürlich, also 2000 Billionen an Derivat, ausstehenden Derivaten, ist natürlich die 1 Billion von Herrn Draghi auch nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Und diese 2 Billiarden werden also auf keinen Fall zu bezahlen sein, weder durch ein neues Bailout noch durch das Zypern-Modell, also den Bail-In, wo man einfach eine Enteignung der Konteninhaber macht. Das ist eine Situation, die ist im Grunde extrem gefährlich, weil wenn es jetzt zu einem unkontrollierten Krach kommt, dann würde das natürlich die Kriegsgefahr absolut vermehren, die sowieso enorm groß ist. Und die einzige Lösung, die es also wirklich gibt, wäre, dass sofort die amerikanischen Banken und die europäischen Banken mit einem Glass-Steagall-Gesetz in der Tradition von Franklin D. Roosevelt, das, was Roosevelt 1933 gemacht hat, nach dem Finanzkrach von 1929 bis der Depression 1933, dass man eben die Geschäftsbanken völlig trennt von den Investmentbanken und im Grunde dann die nicht mehr zu aufrechtzuerhaltenden Außenstände der Investmentbanken einfach streicht. Der nächste Schritt müsste sein, sofort dann zu einem Kreditsystem zu kommen, in der Tradition von Alexander Hamilton, dem ersten Finanzminister der USA, der damals eine Nationalbank gegründet hat und das souveräne Recht der Nation, Kreditlinien zur Verfügung zu stellen, zum ersten Mal verwirklicht hat. Und dieses hamiltonische Bankensystem wurde auch von Franklin D. Roosevelt angewandt in den 30er Jahren. Das war damals die Reconstruction Finance Corporation, die Amerika aus der Depression herausgebracht hat und die durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland aus dem Trümmerfeld aufgebaut hat und in wenigen Jahren Deutschland zu einem Wirtschaftswunderland gemacht hat. Das heißt, die Basis ist da, es ist nichts, was also ungetestet wäre, sondern es gibt bewährte Mittel, wie wir aus dieser Krise herauskommen können. Und wenn wir es schaffen, Amerika und Europa zu diesem Maßnahmenpaket zu überreden durch politische Arbeit, das heißt, dass Europa und die USA seine maroden Banken in gewisser Weise schließt, die Wall Street schließt, die City of London schließt und stattdessen eben ein Kreditsystem an die Stelle setzt, dann wäre im Grunde die USA und Europa in der Lage, bei den neuen Kreditmechanismen der BRICS-Staaten mitzumachen. Darauf komme ich also gleich. Das heißt, wir haben eine absolute Lösung, die machbar ist. Die Kriegsgefahr ist extrem akut. Die ist so akut, dass wenn Sie sich die Lage durchdenken, dann nehme ich mal an, können Sie nicht schlafen. Und das wäre mir auch ehrlich gesagt lieber, als wenn Sie mit der deutschen Michelsmütze dick über die Augen und die Ohren eines Tages eben gar nicht mehr aufwachen und gar nicht gemerkt haben, was da eigentlich passiert ist. Also die Kriegsgefahr ist über der Ukraine wirklich also extrem akut, weil eben Gorbatschow sagte, wenn der Versuch gemacht wird, eine militärische Lösung für die Ukraine-Krise zu finden, hat das die unmittelbare Gefahr, dass es nicht nur zu einem Krieg in Europa kommt, sondern es ist die Natur der Sache, dass es dann zu einem globalen Atomkrieg kommt. Und der Grund dafür ist natürlich nicht nur jetzt die Ukraine. Putin hat in seiner Neujahrsansprache den richtigen Punkt gemacht, dass er gesagt hat, Wenn der Westen, also vor allen Dingen die USA und die NATO, natürlich mitgetragen durch die EU, nicht die Ukraine gefunden hätten, hätten sie irgendeinen anderen Konflikt gefunden, weil das Spiel, der Name des Spiels ist die Zerschlagung von Russland. Das hat Putin sehr deutlich gesagt, dass das Jugoslawien-Modell, das heißt die Zerschlagung Russlands und bei Implikation natürlich auch Chinas, das eigentliche Ziel dieser Politik ist. Und diese Politik hat eigentlich angefangen, gleich nachdem die Sowjetunion sich aufgelöst hat. Damals waren in Amerika die Neokons an der Macht mit Bush Senior, die damals das Projekt für ein neues amerikanisches Zeitalter auf die Tagesordnung gesetzt haben. Und das war halt die Idee, dass man ein Weltreich gründet und durch Regimewechsel alle Regierungen beseitigt, die sich dieser Idee widersetzen. Das war der Grund, warum die Achse des Bösen erfunden wurde, Saddam Hussein, Gaddafi, Assad, dann eben Janukowitsch und schließlich die Dämonisierung von Putin, die genau zu dem Zeitpunkt angefangen hat, als er bekannt gegeben hat, dass er sich zum zweiten Mal für das Amt des Präsidenten bewirbt. Also das hat eine lange Geschichte, eben im Grunde seit 89, seit 91, also 24 Jahre mindestens. Und wir haben in der Zeit viele Dinge gesehen, die alle Versprechen, die man damals der Sowjetunion gegeben hat, gebrochen haben. Also, dass die NATO nicht bis an die russischen Grenzen ausgeweitet würden. Dann gab es diese ganzen Farbrevolutionen, wo verschiedene, vorwiegend amerikanische, britische, aber leider auch einige deutsche Institutionen, die sogenannten NGOs aufgebaut haben in der Ukraine und in anderen Staaten, wo die farbigen Revolutionen dann gemacht wurden. Und natürlich auch letztlich die Entsendung von terroristischen Elementen, wie wir es heute sehen können, in verschiedenen Plätzen der Welt. Also mit anderen Worten, es hat eine lange Geschichte. Gestern hat der ehemalige russische Außenminister Igor Ivanov, der auch Vorsitzender ist des International Affairs Council in Russland, in der Moscow Times einen bemerkenswerten Artikel gehabt, wo er sagt, die Ukraine-Krise ist gefährlicher als jede Krise während des Kalten Krieges. Also das ist schon ganz schön stark, also gefährlicher als die Kuba-Krise. Und bei der Kuba-Krise waren wir wirklich ganz kurz vor der Katastrophe. Und er machte dann einen Appell an die politischen Führungskräfte des Westens, sofort zu handeln, um eine Katastrophe zu verhindern. Und als Gründe, warum er sagt, dass die Krise gefährlicher ist als die Kuba-Krise, führt er eben an die Abwesenheit des politischen Dialogs, dass eben beide Seiten überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren. Der Michael Stürmer, das ist ein deutscher Historiker, der hatte schon vor Monaten einen Artikel, wo er sagte, dass der normale Code of Behavior, also Verhaltenscode, wie man selbst in Krisenzeiten doch rote Telefone hat und miteinander kommuniziert, dass das nicht mehr existiert. Und Ivanov sagt also, das Misstrauen zwischen beiden Seiten sei auf einem historischen Höhepunkt. Es gäbe immer die Möglichkeit unberechenbarer Unfälle, einschließlich Unfälle mit Atomwaffen, das würde immer größer. Die alten Institutionen wären nicht mehr effektiv. Das Völkerrecht sei Opfer politischer Interessen geworden und die Gefahr eines großen Krieges sei also enorm hoch. Man muss natürlich sehen, dass Obama sofort, nachdem dieser Terroranschlag in Mariupol in der Ostukraine stattfand, sofort Russland verantwortlich gemacht hat, ohne eine Untersuchung, ohne irgendwelche Beweise. Und dann hat Putin seinerseits ebenfalls vor zwei Tagen in St. Petersburg bei einem Vortrag vor der Bergakademie quasi gesagt, dass also es sich bei den Kämpfern in der Ukraine größtenteils um freiwillige Bataillone handelt, die in Wirklichkeit eine Fremdenlegion der NATO sind. Und das sind, wir haben darüber ein langes Dossier veröffentlicht, alles Nazis, die sich berufen bis zum heutigen Zeitpunkt auf Stepan Bandera, der Kämpfer war, der die Nazi-Invasion in der Ukraine in den 40er Jahren geholfen hat. Und dass diese Leute eben in Polen und in Estland ausgebildet worden sind. Und das sind auch die Leute, die der Lieutenant General Ben Hodges, der vorige Woche in Kiew aufgetaucht ist, trainieren will in diesem Frühling. Okay, ich will Ihnen jetzt ein paar Dinge über die strategische Lage sagen, die Sie wahrscheinlich nicht wissen, die aber absolut nachzulesen, und ich bitte Sie, wenn Sie mir nicht glauben, besorgen Sie sich die Artikel, auf die ich mich hier beziehe, weil ich glaube, dass nur der Schock, wie nah wir am Dritten Weltkrieg sind, die nötige Mobilisierung erzeugen kann, dass das Angebot von Präsident Xi Jinping an Obama, dass das positiv aufgenommen wird. Weil entweder wir gehen von der Domäne der Geopolitik, die zu zwei Weltkriegen im 20. Jahrhundert geführt hat, hinüber und kommen zu einem vollkommen neuen Paradigma in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, oder wir werden wahrscheinlich uns selber auslöschen. Okay, ich sage Ihnen jetzt mal ein paar Artikel, die Sie bitte, wie gesagt, nachlesen sollen. Also sollen Sie nicht glauben, sondern sollen Sie wissen. Und zwar ist das ein Artikel, der schon am 1. März 2013 im Strategic Studies Quarterly erschienen ist. Das ist die Zeitung der US Air Force Universität, die dort ganz klar sagt, dass die USA eine Erstschlagkapazität haben mit dem Ziel, die Zweitschlagkapazität eines jeglichen Gegners auszuschalten. Und das also mit anderen Worten, die Doktrin des Mutual Assured Destruction, die noch während der 80er Jahre zum Beispiel gegolten hat, das heißt, dass die Idee, dass man Atomwaffen einsetzen kann, vollkommen unmöglich ist, weil es eben zur Auslöschung der Menschheit führt, dass die nach diesen Autoren nicht mehr gilt, sondern eben, dass es möglich ist, einen Atomkrieg zu gewinnen. Die beiden Autoren dieses Artikels heißen Keir Leiber und Daryl Press, Assistenzprofessoren von Georgetown University in Dartmouth. Und die haben also gesagt, sie haben so das gültige Modell benutzt für so ein Kriegsspiel und sind also zu dem Ergebnis gekommen, dass es möglich ist, aufgrund von Modernisierung von Präzisionswaffen, von Cyberwaffen, von Überwachung von allen möglichen Aufklärungssystemen, dass es eben möglich sei, die Zweitschlagkapazität, das gesamte nukleare Arsenal eines Gegners zu neutralisieren, ohne dass dieser Gegner die Möglichkeit hätte, zurückzuschlagen. Vor zwei Jahren hat dann der sogenannte Izborsk-Club, das ist eine Organisation russischer Intellektueller, die haben einen 85 Seiten Bericht verfasst, wo sie eben sagen, dass zu dem Schluss kamen, dass es eine sogenannte Counterforce-Bedrohung für die russische Abschreckung gibt, und haben dann auch vorgeschlagen, welche Schritte Russland unternehmen müsse, um dieser Gefahr zu begegnen. Am 3. März 2012 hat der damalige Chef der russischen Streitkräfte, General Nikolai Makarow, in dem Kontext dieser Auseinandersetzung gesagt, dass wenn der Ausbau der US-Raketenabwehrsysteme in Europa über einen bestimmten Punkt hinaus käme, dass es möglich sei, dass ein präemptiver Schlag seitens Russland geführt werden müsse. Also dieses Zitat: angesichts der Schaffung der Illusion, dass ein entwaffnender erster Schlag gegen Russland möglich sei, ohne dass Vergeltung möglich wäre, mache in einer eskalierenden Situation einen präemptiven ersten Schlag notwendig. In der Diskussion. Nun hat der Spiegel Online vor 2 Wochen etwa neue Dokumente von Edward Snowden veröffentlicht, wo sie berichten, dass es beim NSA ein Programm gibt, das heißt Tailored Access Operation, also maßgeschneiderte Zugangsoperationen, die dienen der Manipulation und Zerstörung gegnerischer Computer, womit man unter anderem fremde Festplatten unbrauchbar machen kann. Und dass es dabei eben nicht um die Totalüberwachung geht, da haben sich ja die Deutschen nicht mal darüber aufgeregt, sondern dass es eigentlich darum geht, die Zerstörung von Computernetzwerken und all dem, was diese Netzwerke steuern, nämlich Strom- und Wasserversorgung, Fabriken, Flughäfen, Zahlungsverkehr, und dementsprechend heißt der Chef des NSA, Admiral Michael Rogers, eben auch Chef der Cyber Command der US-Streitkräfte. Weil der Cyberkrieg ist inzwischen der wichtigste Bestandteil, wo es eben darum geht, nicht nur die schon genannten Maßnahmen, sondern auch das Abschöpfen der Erkenntnisse konkurrierender Geheimdienste. Also der NSA kann sich gewissermaßen einklinken beim chinesischen Geheimdienst, beim russischen und anderen, und können dort also alle möglichen sensiblen Militärtechnologien also abstauben oder abgreifen. Also zum Beispiel Zeitpläne für Luftbetankung von Flugzeugen, militärische Logistikplanungssysteme, Raketennavigationssysteme der Marine, Informationen zu Atom-U-Booten, Raketenabwehr und weitere hochgeheime Rüstungsprojekte. Und sie können private Rechner quasi auch übernehmen und dann quasi hinter so einem Art menschlichen Schutzschild dann diese Aktivitäten ausführen und haben dabei eine ganze Palette von digitalen Nachschlüsseln und Brechstangen, mit denen sie selbst durch kodierte Systeme durchbrechen können, können Konten plündern, militärische Aufmachtpläne durchkreuzen, Jagdbomber nachbauen, Kraftwerke abschalten, und das alles sei ein rechtsfreier Raum, für die es keinerlei parlamentarische Kontrolle gibt und keine internationalen Abkommen. Okay, jetzt gab es Anfang Dezember einen sehr wichtigen Artikel oder Ende Dezember in der amerikanischen Zeitschrift The Nation. Die Herausgeberin ist Mitglied des Council of Foreign Relations, also niemand kann sagen, das sei nicht Establishment, das ist linkes Establishment oder liberales Establishment. Und in dieser Zeitschrift schrieb ein gewisser Theodor Postol, How the Obama Administration learned to stop worrying and love the bomb. Also wie die Obama-Administration aufgehört hat, sich Sorgen zu machen und stattdessen die Bombe zu lieben. Und da bezieht er sich eben auf das Versprechen von Obama 2008, wo er im Wahlkampf gesagt hat, das wichtigste Ziel für ihn sei die nukleare Abrüstung. Und er sagte, ja, wo ist denn dieser Obama geblieben, der jetzt ein ehrgeiziges Modernisierungsprogramm der amerikanischen Atomwaffen auf die Tagesordnung gesetzt hat für $1 Billion. Also das ist nicht so wenig. Und im Wesentlichen geht er durch dieselben Argumente oder ähnlich, wie ich es jetzt schon gemacht habe, und kommt dann zu dem Schluss und sagt, dass der fundamentale Fehler der Leute, die mit diesen Erstschlagfantasien da spielen, eben darin besteht, dass sie nicht den Unterschied kennen zwischen einem konventionellen Krieg und einem nuklearen Krieg. Dass in einem konventionellen Krieg das Ziel ist, die Militärmacht des Gegners möglichst auszuschalten und dann ist Schluss. Dass es aber vollkommen unmöglich ist, bei einem Nuklearkrieg alle Atomwaffen des Gegners auszuschalten und dass immer ein bestimmter Bruchteil übrig sein wird, der für einen Gegenschlag nutzt. Und gerade jetzt haben eben auch russische Militärs angekündigt, dass die Warnzeit, die verbleibt. Wenn angenommen die Russen sehen, da kommt eine Rakete, dann haben sie inzwischen nur noch 3 Minuten Zeit zu reagieren. Und es gab also einen anderen Artikel, der eben sagte, 95 hat Norwegen eine ICBM getestet und die Russen waren für eine gewisse Zeit nicht sicher, ist es jetzt ein Angriff oder ist es ein Test? Und damals gab es aber noch ein relativ gutes Verhältnis, dann haben die das geregelt. Und da aber diese Kommunikation heute nicht mehr da ist, ist eben die Gefahr unheimlich groß. Und er kommt dann, dieser Postol kommt dann zu dem Schluss, dass eben angesichts all dieser Situationen das Problem der Unvorhersagbarkeit riesengroß ist. Das ist immer in der Geschichte, gibt es Millionen Beweise, dass immer irgendwas passiert, was nicht in der Planung war. Und dass das dann aus dem Ruder laufen können und deshalb die Idee, einen Nuklearkrieg zu führen und zu gewinnen, eine gefährliche Torheit sei, wie gesagt, es ist noch milde ausgedrückt. Dann am 1. Dezember letzten Jahres hat der ehemalige Generalstabschef General Juri Balujewski einen Artikel geschrieben, dass eben er davon ausgeht, dass die USA und die NATO-Streitkräfte einen Krieg mit Russland vorbereiten, heute mit Russland, morgen mit China. Das würde mit einem Informationskrieg beginnen und der Militärschlag sei nur die letzte Stufe des Prozesses, in dem wir schon mittendrin sind. Und ich kann in dem Punkt nur sagen, diese absolute antirussische Propaganda und Dämonisierung von Putin insbesondere ist Teil dieses begonnenen Informationskriegs. Weil wenn man Krieg machen will, muss man erstmal ein Feindbild haben. Und wenn Putin, wie wir das auf Posters in Amerika haben, Putin mit seinem Hund, der einen Welpen küsst, das ist natürlich kein Kriegsbild. Und wir haben das also bewusst als Provokation dort benutzt, um eben die Absurdität dieser Sache klarzumachen. Und General Balujewski sagt dann eben, das wird dann gefragt in einem Interview mit der Moscow Times, kann dieser kalte Krieg noch gestoppt werden? Und dann sagt er, unglücklicherweise glaube ich, das ist nicht mehr möglich. Es sind bereits Mechanismen in Gang gesetzt und die werden alles versuchen, Russland daran zu hindern, ein gleichwertiger Partner in militärischer und ökonomischer Hinsicht zu werden. Also mit anderen Worten, er sagt, der Zug ist abgefahren. Und das ist natürlich im Augenblick eine richtige Aussage, weil, wie gesagt, diese ganze Politik geht zurück auf die Politik der Neocons, das Project for a New American Century, PNAC, also Projekt für ein neues amerikanisches Zeitalter, was damals von so Leuten wie Richard Perle, Rumsfeld, Cheney, Robert Kagan, dem Ehemann von Victoria Nuland und Ähnlichen gemacht wurde. Das wurde dann so 8 Jahre während der Clinton-Administration unterbrochen, ist aber seit 8 Jahren Bush Junior und 6,5 Jahren Obama wieder voll auf der Tagesordnung. Und das besagt eben, dass die USA nach dieser Doktrin es nicht erlauben werden, dass ein Staat oder eine Gruppe von Staaten jemals stärker wird als die USA. Und das verbirgt sich hinter dieser Politik. Nun, die chinesische Führung ist auch offensichtlich sich darüber bewusst. Am 23. Januar, also vor weniger als einer Woche, hat sich das Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas getroffen und die haben dort einen Plan beschlossen für die nationale Sicherheitsstrategie. Darüber wurde nicht sehr viel bekannt, aber es wurde gesagt, es geht um die unvorhersehbaren, beispiellosen Gefahren innen- und außenpolitisch. Und die haben dann eine neue nationale Sicherheitskommission unter der Leitung von Präsident Xi Jinping dort beschlossen, der den gesamten Sicherheitsapparat zentralisiert. So, und das ist die Lage. Und wie gesagt, also wenn man das alles zurückverfolgt, seit dem Kollaps der Sowjetunion, Schritt für Schritt Ostausweitung der NATO und der EU. Und Russland sieht seit langem die beiden Prozesse als identisch. Und wenn man die Verknüpfung der Militärallianzen von NATO und der EU kennt, dann ist sowieso klar, das Gleiche, was der Artikel 5 für die NATO ist, gibt es auch in der EU. Und die sind sowieso so verkettet, dass eigentlich man die Ostausweitung von EU und NATO wirklich gleichsetzen muss. Und natürlich jetzt die ganze Idee der Verlagerung von NATO-Hauptquartieren nach Polen, nach Rumänien, nach in die baltischen Staaten und natürlich das globale amerikanische Raketenabwehrsystem, auf das ich vorhin schon eingegangen bin. Dann die Prompt Global Strike Doktrin, die von Russland ganz klar als Erstschlagdoktrin gesehen wird. Und für China die Air-Sea-Battle-Doktrin, die laut chinesischen Publikationen von China auch als Erstschlagdoktrin gesehen wird, wo die Idee halt auch ist, dass man durch Cyberwar die Luftabwehr ausschaltet und quasi dann den Gegner entwaffnet. Und dagegen hat China zum Beispiel auch schon im Oktober vor einem Jahr ganz klar gesagt, wir haben strategische U-Boote und andere Gegenschlagkapazitäten, das wird also nie passieren, dass ihr unsere gesamten Zweitschlagkapazität ausschaltet. Okay, ich habe das jetzt relativ ausführlich dargestellt, um die Dramatik wirklich klar zu machen. Wir stehen vor dem Kollaps des transatlantischen Finanzsystems und wir stehen am Rande einer Eskalation, wo es Utopisten gibt, die meinen, man kann einen Atomkrieg gewinnen. Und das ist der Grund, warum wir diese Initiative gestartet haben und haben gesagt, also wir müssen es schaffen, die USA und Europa, und damit meine ich nicht die EU, sondern ich meine die europäischen Nationen, Deutschland, Frankreich, Italien, Griechenland und alle anderen, dazu zu gewinnen, dass sie mit den BRICS-Staaten an einem vollkommen neuen Paradigma zusammenarbeiten und im Grunde sich von der Geopolitik entfernen. Weil die Idee, dass ein Block von Staaten seine geopolitischen Interessen gegen einen anderen Block von Staaten verteidigen muss und dass alle möglichen Methoden dazu erlaubt sind, das ist der Stoff, aus dem Weltkriege passiert sind, schon zweimal. Und im Zeitalter von thermonuklearen Waffen würde das die Auslöschung der Menschheit bedeuten. Und ich kann nur sagen, in den 80er Jahren, als die Mittelstreckenraketen mit kurzer Warnzeit aufeinander gerichtet waren, hatten wir in Deutschland eine Friedensbewegung. Hunderttausende von Leuten waren auf der Straße und haben davor gewarnt. Von dieser Friedensbewegung ist fast nichts zu hören. Und durch diese Orchestrierung haben wir jetzt eine Scheindebatte zwischen Pegida, Legida, Anti-Pegida und so fort, die alle letztlich am Thema vollkommen vorbeigehen, weil das wirkliche Thema ist das, über was ich jetzt gesprochen habe. Und sowieso, wenn das Finanzsystem kracht, dann werden wir es nicht nur mit ein paar hunderttausend Flüchtlingen zu tun haben, sondern dann stürzt die Welt, Menschheit ab. Okay, warum bin ich trotzdem optimistisch? Ich bin in Sorge, ohne Zweifel, weil jedes Mal, wenn man sich die Sache durchdenkt, kommt man nicht darum herum, wirklich in größte Sorge zu sein. Aber ich bin trotzdem optimistisch, weil wir seit, ja, ich würde mal sagen, seit 40 Jahren fast an einem Gegenentwurf arbeiten, der jetzt eben nicht mehr nur eine Idee ist, sondern eine realistische Perspektive, wo die Mehrheit der Menschheit bereits zusammenarbeitet für eine gerechte neue Weltwirtschaftsordnung. Können wir mal das erste Bild haben? Das hier sind also die Staatschefs der BRICS-Staaten, die bei dem Gipfel in Fortaleza in Brasilien am 15. Juli dieses Jahres quasi diese neue Allianz, die vorher schon existierte, aber die da quasi gefestigt wurde. Und das Gute ist, das sind alles, alle fünf sind außergewöhnliche Führungskräfte. Also ich weiß, dass wir in Europa Schwierigkeiten haben, uns noch großartige politische Führungspersönlichkeiten vorzustellen, weil wir die seit Adenauer und de Gaulle nicht mehr haben. Aber ich kann Ihnen sagen, zum Beispiel Xi Jinping ist ein, ich habe also viele Reden von ihm gelesen, das ist jemand, von dem ich absolut glaube, dass das, was er sagt, dass er das auch meint. Also zum Beispiel China hat ein Modell für die Zusammenarbeit zwischen großen Nationen vorgeschlagen, was auf absoluter Respektierung der Souveränität beruht, auf der Anerkennung anderer sozialer Modelle, auf der Zusammenarbeit im gegenseitigen Nutzen und viele Nicht-Einmischung, Nicht-Hegemonie, viele andere Prinzipien. Und ich denke auch, dass der Xi Jinping vielleicht auch Kommunist ist mit chinesischer Charakteristik, aber alle Chinesen sind Konfuzianer, die können gar nicht anders. Das ist bei China in den Genen schon drin. Und wenn man die Philosophie von Konfuzius kennt, die ist auf Harmonie ausgerichtet. Ja, und wie gesagt, also ich kann Ihnen nur empfehlen, lesen Sie die Reden von Xi Jinping, weil das wirklich eine völlig andere Qualität hat, als was Sie zum Beispiel von Frau Merkel hören oder von Herrn Hollande oder Herrn Renzi. Modi ist ein ganz außergewöhnlicher Mensch, der also von den Indern inzwischen als auf derselben Stufe wie Mahatma Gandhi, wie Nehru gesehen wird und der einen unheimlichen Optimismus mitbringt. Er will 100 neue Städte bauen in Indien, er will also 1 Million neue Arbeitsplätze im Monat schaffen, damit alle jungen Leute einen Arbeitsplatz haben. Er hat also riesengroße, zum Beispiel bei den verschiedenen Infrastrukturkorridoren ruft er die Ingenieure zusammen und sagt, wie lange braucht ihr, um eine Eisenbahn zu bauen von hier nach da? Und dann sagen, ja, 5 Jahre. Sagt er, nein, ich will, dass ihr das in 150 Tagen macht. Und dann gehen die an die Arbeit und machen das. Ne? Und ich meine, der Commander Wu in China hat ja die Transrapid-Strecke von Pudong nach Shanghai in 22 Monaten gebaut, während der ICE von Köln nach Frankfurt 10 Jahre gedauert hat und immer noch nicht funktioniert. Und also das ist eine völlig andere Philosophie. Aber eben auch Frau Rousseff ist eine Kämpfernatur und Putin ist, weiß Gott, nicht so, wie die Medien das darstellen, sondern ist auch von den Russen, 84% aller Russen stehen hinter Putin. Weniger als 40 hinter Obama. Also das hat ja vielleicht auch was miteinander zu tun. Okay, können wir jetzt bitte das zweite Bild haben? Projekte der Weltlandbrücke. Das. Also das ist jetzt unser Plan, wie diese Entwicklung weitergehen soll. Das ist eigentlich eine Weltlandbrücke, in der alle Kontinente der Welt durch Infrastrukturkorridore miteinander verbunden werden, sodass man in einigen Jahren mit dem Schnellbahnsystem, also zum Beispiel im Transrapid, fahren kann von der südlichsten Spitze in Chile über die Beringstraße bis zum Kap der Guten Hoffnung oder meinetwegen auch nach Indonesien. Und das alles wird also sehr viel schneller gehen als heute mit dem Schiff. Also ich will einfach mal die Fülle der Projekte Ihnen erklären. Also das erste ist schon im Gang, Nicaragua-Kanal. Das ist also ein zweiter Panama-Kanal. Das ist die Nummer 1, da unten 1, also in Zentralamerika. Und zwar ist das ein zweiter Panama-Kanal durch Nicaragua, der den Pazifik und den Atlantik miteinander verbinden wird. Der wurde im Dezember schon begonnen, wird 278 Kilometer lang sein, hat jetzt schon dabei 50.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Es werden gebaut 2 Häfen, ein internationaler Flughafen, viele Industrien, Zement, Stahl und soll in 5 Jahren abgeschlossen werden. Das Ganze wird mit Kooperation von renommierten Firmen aus China, die also unter anderem am 3-Schluchtendamm beteiligt waren Und ein Großteil der Finanzierung kommt auch von China. Dann haben sie natürlich hier, ich habe das in der Tagesschau gesehen, gleich aufgeregt, dass 3 Landwirte mussten jetzt ihr Dorf verlassen und umgesiedelt werden. Und das war der einzige Punkt, worüber sich die Tagesschau erregt hat, dass sie natürlich vollkommen ausgelassen haben, dass das die Lebensstandard der Nicaragua-Bevölkerung dramatisch verbessern wird, dass es ein Modernisierungsprogramm ist, was der Gesamtbevölkerung zugutekommt, wurde nicht erwähnt. Nummer 2, da oben, der Beringstraßtunnel wird also Alaska und Sibirien miteinander verbinden, 85 Kilometer und insgesamt wird es also die Transportsysteme Amerikas und Eurasiens verbinden. Das ist bereits auf der Planung Russlands. Putin hat das also schon auf die offizielle Agenda gesetzt und China hat also großes Interesse, da mitzumachen. Nummer 3, da bei Japan, Russland, ist also die Verbindung der Sachalin-Insel, der russischen Insel mit Russland. 7,3 Kilometer an der engsten Stelle, da soll ein Tunnel gebaut werden, vom südlichsten Ende der Insel bis nach Japan. Und das wird dann auch Japan mit der eurasischen Landmasse verbinden. Nummer 4, die Sachalin-Hokkaido-Tunnel, das ist also ein Tunnel auch, der wird die russische Insel Sakhalin mit der japanischen Insel Hokkaido verbinden, 45 Kilometer, und eine Eisenbahnverbindung zwischen Japan und der eurasischen Landbrücke. Nummer 5, der Saikan-Tunnel, den gibt es bereits, der wurde 1988 eröffnet, ist gegenwärtig der längste und tiefste Tunnel der Welt. 53,8 Kilometer, das war also wichtig für die Einheit Japans und die Verbindung zwischen den verschiedenen Inseln. Nummer 6, ein Unterwassertunnel zwischen Japan und Korea, 128 Kilometer. Dann Nummer 7, der Bohai-Tunnel, der wird also unter der Bohai-Bucht, das heißt zwar Bohai Strait, ist aber ein riesengroßer Meeresbusen, also so eine Bucht, 100 Kilometer, und da soll also eine Schnellbahn die beiden chinesischen Städte Dalian und Yantai verbinden und wird also dort quasi die Fahrzeit auf wenige Stunden reduzieren. 10 Jahre Bauzeit. Dann die Straße von Malakka, Verbindung Malaysien-Indonesien, ist auch schon seit 2006 im Gang. Nummer 10, Krakanal, wird also den Engpass der Straße von Malakka überwinden durch den zweiten Kanal durch Thailand. Die Straße von Malakka ist im Augenblick ein Engpass, wo also das größte Handelsvolumen der Welt durchgeht, ist also sehr eng, gibt Piraten und ist also wirklich ein Engpass. Und dieser Krakanal würde also 50 bzw. 100 Kilometer lang sein, je nachdem an welcher Stelle der gebaut wird. Dann Nummer 12, ich springe jetzt ein bisschen, ist die Verdopplung des Suezkanals mit der neuen Regierung von Al-Sisi. Das wurde also im August letzten Jahres begonnen. 72 Kilometer lang, soll also in beide Richtungen ausgebaut werden und wird damit die Fahrzeit von 11 auf 3 Stunden reduzieren. Nummer 13, die Verbindung von Italien nach Tunesien. Das geht einerseits über die Messina-Brücke, die Verbindung des italienischen Festlandes mit Sizilien, und dann eben ein 5-Bahnen-Tunnel bis nach Tunesien. 2 Tunnel in jede Richtung für Personen und Fracht und einer für Logistik und verschiedene Dienstleistungen. 14, die Straße von Gibraltar. Das ist ein ganz besonderes Projekt, weil es ist ein Tunnel, der in der sehr engen Straße von Gibraltar praktisch Spanien mit Marokko verbindet. Und weil dort sehr starke Strömung ist, muss dieser Tunnel in 300 Meter Tiefe gebaut werden. Ist also eine Ingenieurherausforderung. 40 Kilometer lang, und darüber gibt es bereits eine Machbarkeitsstudie, die schon 2009 der EU übergeben worden ist von den Regierungen von Spanien und Marokko. Und die haben natürlich nichts getan. Dann kommen wir zu den Korridoren, das sind die Buchstaben. A ist diese transkontinentale Eisenbahn, die von Brasilien nach Peru jetzt gebaut wird, mit der Hilfe Chinas. Nummer B ist der sogenannte Schließung des Darien Gaps. Das wird also die interamerikanische Eisenbahn von Alaska bis nach Tierra del Fuego in Argentinien, wird man dann mit einer Eisenbahn fahren können. Das gilt also darum, 100 Kilometer Sumpf und Wald zu schließen, warum das im Augenblick nicht, noch nicht geht. Dann natürlich Nummer 7, oder Nummer F, Entschuldigung, Nummer F. Das ist die eigentliche Seidenstraße, die von China vorgeschlagen wurde, der sogenannte ökonomische Gürtel, One Road, One Belt. Da machen inzwischen 50 Staaten mit, von Asien und Europa. Also das ist nicht mehr nur Planung, das ist bereits im Gang und wird einen Effekt haben auf über 3 Milliarden Menschen. Dann Nummer H, oder Buchstabe H, ist ein transafrikanisches Eisenbahnnetz, Hauptlinien von Dakar nach Djibouti bis zum, und dann vom Kap der Guten Hoffnung bis nach Kairo. Als der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang voriges Jahr in Afrika herumgereist ist, hat er versprochen, alle afrikanischen Staaten mit einem Schnellbahnsystem zu verbinden. Also das ist fantastisch. Das wird bedeuten, wenn diese Entwicklung weitergeht, wird Afrika in die Lage kommen, eine wirkliche Industrialisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft zu haben, weil diese Art der Infrastrukturerschließung ist die Voraussetzung. Und das ist also wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Okay, jetzt kommt natürlich immer sofort bei den Europäern die Frage, wer soll das bezahlen? Die Frage der Finanzierung. Und da ist es eben wirklich sehr, sehr gut, dass praktisch seit letzten Jahres oder ein bisschen länger schon eine ganze Reihe von Kreditinstitutionen geschaffen worden sind oder dabei sind noch zu entstehen, die eine wirkliche Alternative zu dem bankrotten IWF, Weltbank, Asian Development Bank sind, deren Konditionalitäten so waren, dass sie wirkliche Entwicklungskredite für diese Projekte unmöglich gemacht haben. Und zwar hat China ist schon seit längerem dabei, die Asian Infrastructure Investment Bank zu bauen. Die wurde offiziell eröffnet am 24. Oktober letzten Jahres. Da machen inzwischen 21 asiatische Staaten mit. Die hat ein Grundkapital von 100 Milliarden Dollar. Dann gibt es seit Fortaleza in Brasilien, das wurde jetzt nochmal neu beschlossen, die New Development Bank der BRICS-Staaten, auch Grundkapital 100 Milliarden oder Anfangskapital. Dann gibt es eine neue, wird es geben, eine neue Bank der Shanghai Corporation Organisation. Dann gibt es eine Bank der Südasiatischen Assoziation für regionale Zusammenarbeit, die sogenannte SARC. Dann gibt es einen New Silk Road Entwicklungsfonds von 40 Milliarden, ein Maritime Silk Road, also ein maritimen Seidenstraßenfonds, 20 Milliarden. Hongkong hat gerade angekündigt, dass sie einen zusätzlichen Seidenstraßeninvestmentfonds gründen. Dann gibt es für alle die Contingency Reserve, das Contingency Reserve Arrangement mit 100 Milliarden. Das ist eine Institution, die nicht für Investitionen da ist, sondern die ist da, damit Währungsspekulationen abgewehrt werden können. Weil die asiatischen Staaten haben die schreckliche Erfahrung gemacht der Asienkrise von 97. Damals hat George Soros Malaysia in einer Woche um 80% nach unten spekuliert, die indonesische Währung, Thailand. Also das war damals die Asienkrise. Und diese Länder haben daraus den Schluss gezogen, das gab es etwas später, die Chiang Mai Initiative, das war auch schon so ein Pool von Währungen mit dem Ziel, Währungsspekulationen abzuwehren. Aber diese CRA, Contingency Reserve Arrangement, ist also da, dass die teilnehmenden Länder sich schützen können gegen Währungsattacken. Und wenn, wie wir hoffen, die USA und Europa ebenfalls weggehen von der Casino-Wirtschaft und hin zu diesem bewährten Kreditsystem, was im Übrigen das American System of Economy ist, die Chinesen und die Inder machen das hier heute, was Amerika früher gemacht hat. Alexander Hamilton, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die haben das studiert, sind zu dem Schluss gekommen, dass es viel besser funktioniert als die Casino-Wirtschaft. Und deshalb machen sie jetzt das, was eigentlich mal gute amerikanische Politik war oder auch gute europäische Politik. Okay. Ich könnte jetzt, das werde ich vielleicht auch tun, ganz kurz, ich habe hier eine riesenlange Liste von zusätzlichen Abkommen. Ich will das einfach mal ganz schnell nur aufzählen, weil das ist so eine Fülle von wirtschaftlicher Kooperation. Wenn man das vergleicht mit den Sparprogrammen der EU, das sind zwei völlig verschiedene Welten. Also zum Beispiel zwischen den BRICS und den CELAC-Staaten gibt es jetzt ein China-Lateinamerika-Karibik-Forum, was auf denselben Prinzipien beruht. Gleichheit zum gegenseitigen Vorteil für die gemeinsame Entwicklung. Die haben also einen Sonderfonds für die Finanzierung von Infrastruktur mit einem Anfangskapital von erstmal 10 Milliarden, später 20 Milliarden. Das ist also noch zusätzlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Dann gibt es Vorzugskreditlinien durch eine chinesische Bank an CELAC, auch nochmal 10 Milliarden und ein BRICS-Energieverbund. Das wird also eine Reservebank für nukleare Brennstoffe beinhalten und ein Institut für Energiepolitik, der schon erwähnte Nicaragua-Kanal, dann ein Abkommen zwischen Russland und Nicaragua für Exporte von Landwirtschaftsmaschinen und Ausrüstung, das GLONASS-System, das ist das russische GPS-System und Zusammenarbeit in vielen weiteren Bereichen. Zwischen Russland und China 10 Abkommen, Modernisierung des Hafens Mariel, Bau eines neuen Flughafens und 4 Kraftwerkblöcke von Wärmekraftwerken. Russland, Argentinien, Zusammenarbeit in Energie, Luft- und Raumfahrt, Kommunikation, Rüstung, Kernenergie, Meereswasserentsalzung. Peru, Brasilien, der schon erwähnte transkontinentale Schienennetz. China, Brasilien, Peru, die arbeiten daran. Auch Eva Morales, Bolivien hat sich unter der Führung von Eva Morales vollkommen verändert. Das war früher ein reines Coca-Produktionsland und jetzt setzt es auf Raumfahrt, auf Kernenergie, auf Energieunabhängigkeit, Souveränität. Also das ist wirklich eine enorme Entwicklung. Dann China-Kuba, 29 Verträge im Bereich Energie, Verkehr, Wissenschaft, Landwirtschaft, Telekom, Infrastruktur. Es gibt dort also Kredit für einen multifunktionellen Terminal am Hafen von Santiago de Cuba, finanziert durch China, chinesische Beteiligung an der Erschließung des de Ceboruco-Ölfelds, gemeinsame Modernisierung der gesamten kubanischen Industrie. Russland, Bolivien, Zusammenarbeit im Nuklearsektor, Infrastruktur, Training von Arbeitskräften, Wasser, Wärmekraftwerke, die russische Ölfirma Rosneft entwickelt mit Bolivien Ölprojekte, China, Bolivien, Weltraumkooperation, Hilfe beim Bau eines zweiten Satelliten, Brasilien, Russland, 7 bilaterale Verträge, Boden-, Luft- und Abwehrsysteme, gemeinsame Flugabwehrsysteme, das Panzer S1-System, Satellitennavigationssysteme, Erweiterung des Kernkraftbereichs, neue Kernkraftwerke, Brasilien, China, Infrastruktur, Wissenschaft, Militär, eine umfangreiche strategische Partnerschaft, Infrastruktur, Raumfahrt. Brasilien verkauft Düsenflugzeuge an China. China hilft Brasilien bei Erderkundungssatellitenprogrammen. die bereits 4 Satelliten zur Fernerkundung der Erde gestartet haben. China hat die Trägerraketen gebaut, Brasilien die Sonden. Argentinien, China, Infrastruktur, nukleare Zusammenarbeit, umfassende strategische Allianz. Also ich könnte jetzt noch, also das geht noch, ich könnte noch 10 Seiten weiter. Alleine zwischen Russland und China wurde im letzten Mai nicht nur ein 30 Jahre Abkommen abgeschlossen für den Bau einer 4000 Kilometer langen Ölpipeline, Gaspipeline von Russland nach China und 30 Jahre Gaslieferungen, sondern 48 detaillierte Kooperationsverträge. Nun muss man eines nochmal dazu nehmen. Also jeder hat schon mal gehört oder wer schon mal da war, hat es auch gesehen, dass China eine unglaubliche ökonomische Entwicklung gemacht hat in den letzten 30 Jahren. Also ich war 1971 zum ersten Mal in China während der Kulturrevolution. Und ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Leuten, die den Unterschied wirklich beurteilen können. Also das ist enorm. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, was in 30 Jahren geschafft hat, was Europa und Amerika in 200 Jahren entwickelt haben. Das heißt, während der Kulturrevolution war China vollkommen am Boden, weil die Viererbande völlig verrückte maoistische Wirtschaftsprinzipien hatte, die zum Beispiel also entwickelte Arbeitskräfte wie Ingenieure und Piloten aufs Land geschickt haben, um von den Massen zu lernen. Damals war ich eine junge Journalistin und mir kam das damals schon völlig verrückt vor, wenige entwickelte Arbeitskräfte zu haben und die dann auch noch nicht einzusetzen. Dann kam mit den Reformen von Deng Xiaoping ein Wandel. Deng Xiaoping hat damals die verschiedenen Delegationen geschickt nach Japan, nach Frankreich, nach Amerika, nach Deutschland und hat die beauftragt, sich anzugucken, wie funktionieren diese Ökonomien. Und die kamen dann alle zurück und haben gesagt, ja, die machen das so und so. Dann hat Deng Xiaoping im Grunde westliche Methoden eingeführt, während wir heute noch die Methoden der Kulturrevolution haben. Der lange Marsch durch die Institutionen unserer K-Gruppen, die sitzen jetzt alle in den Ministerien und den Vorständen und machen ihre grüne Politik. China hat in den ersten 10 Jahren, als es noch auf Billigproduktion für die Exportmärkte nach Amerika und nach Europa gesetzt hat, zugegebenermaßen Fehler gemacht. Das hat also dazu geführt, dass es zum Beispiel wirklich massive Umweltprobleme hat. Der Smog ist ein wirkliches Problem. Also wir waren mal vor kurzem in Beijing, konnten wirklich nur schwer atmen. Das ist ein reales Problem. Das ist was völlig anderes als unsere grüne Ideologie hier. Die haben Probleme mit dem Grundwasser und China macht eine sehr verantwortliche Politik, diese Fehler zu korrigieren und nicht wieder zu haben. Dann gab es eine gewisse Phase, da hat China kopiert. Das ist bekannt, China hat abgekupfert Technologien. Aber darüber braucht man sich auch nicht so aufzuregen, weil man soll nicht denken, dass der NSA nicht auch das Gleiche macht. Das heißt, jeder stiehlt bei dem anderen. Zum Beispiel die deutsche Entwicklung der Industrie war, Anfang haben wir abgekupfert, wo immer wir das konnten. Aber diese Phase ist längst vorbei und seit ungefähr 10 Jahren ist China auf einer innovationsbasierenden Wirtschaft. Das heißt, China hat heute in mehreren Bereichen ist es Weltführer. Zum Beispiel, China wird jetzt in kürzester Zeit 2000 Studenten promovieren im Bereich der Kernfusion. Wenn in irgendeinem Land ein Student studieren will im Bereich der Kernfusion, geht er bestimmt nicht nach Deutschland und er geht auch nicht nach Amerika, sondern er geht nach China. Es gibt also jetzt viele ausländische Studenten, die in China Kernfusion studieren. Und als im letzten Dezember das chinesische Mondprogramm den U2 Mond, also den Jadehasen auf dem Mond gelandet hat, mit der expliziten Orientierung, dass diese Mondprogramme, diese Missionen demnächst Helium-3 Isotopen abbauen auf dem Mond für die künftige Produktion von Kernfusion auf der Erde. Dann hatte das eine absolute Signalwirkung, dass China inzwischen die entwickelste Weltraummacht der Welt ist. Und das ist also unbestritten. Die NASA hat abgebaut, die ESA ist auch ganz gut, aber nicht annähernd in der gleichen Dimension. Dann hat es natürlich enorme Infrastrukturprogramme gemacht. Also China, das habe ich in einem Artikel vor einer Weile geschrieben, ist das Land, was am meisten für die Menschenrechte gemacht hat in den letzten Jahren. Der Vorwurf ist natürlich immer genau das Gegenteil, Menschenrechtsverletzungen. Aber wenn ein Land irgendwo zwischen 500 und 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit und zu einem vernünftigen Lebensstandard verhilft, dann ist das meiner Meinung nach das Beste, was man für die Menschenrechte tun kann, weil Armut ist ohne Zweifel eine der größten Menschenrechtsverletzungen. China hat zum Beispiel den größten Damm der Welt gebaut, den Drei-Schluchten-Damm, der 2008 eröffnet wurde und inzwischen Elektrizität von 22.500 Megawatt produziert und natürlich hilft, die enormen Flutmengen, Überflutungen zu beruhigen, die eben früher Tausenden von Menschen das Leben gekostet hat. Sie haben den längsten Hochgeschwindigkeitszuglinie, 11.028 Kilometer, die eben im Jahre 2015 bei 18.000 Kilometer sein werden. Und dazu muss ich sagen, also ich bin heute mit dem ICE nach Berlin gekommen und auf einigen Strecken fliegt man wirklich hin und her. Also wenn man da versucht, was Kaffee zu trinken oder so, hat man echt Schwierigkeiten, den stillzuhalten. Während wenn man mit einem Schnellbahn fährt von Beijing nach Shanghai, was ich also im Februar letzten Jahres gemacht habe, da ist ein chinesischer Schnellbahn, der auf der Basis chinesischer Ingenieurkunst gemacht wurde, also nicht importiert, sondern chinesisch. Das fährt 310 Kilometer Spitzengeschwindigkeit. Man hört nichts, es ist glatt wie ein Schnürchen, es ist fantastisch. Natürlich hat China auch die einzig funktionierende kommerzielle Transrapid-Strecke von Pudong nach Shanghai und ist in Bezug auf Schnellbahnen inzwischen Weltführer, das kann man wirklich sagen. Also für chinesische Schnellbahnen, das ist dasselbe Aushängeschild wie zum Beispiel Maschinenbau für Deutschland. Und dann hat es natürlich das größte Wassertransferprogramm der Welt, wo Wasser von den Quellgegenden des Yangtze-Flusses in die trockenen Regionen im Norden geleitet wird. Die östliche Route ist schon im Gang seit November 2013. Die zentrale Route ist gerade eröffnet worden nach Beijing. Dann gibt es noch eine westliche Route, die also Wasser bringen wird. Kannst du mal das China... das ist die Karte dafür. Das wird also ist noch in der Planungsphase. Und das Gesamtprojekt wird irgendwann mal 44,8 Milliarden Kubikmeter Wasser transportieren. Dann ist natürlich die Ausdehnung der chinesischen Arbeitskraft, die im industriellen Bereich arbeitet, gewachsen von 859 Millionen 85,9 Millionen 2002 bis zu 105,9 Millionen 2012 und hat damit dreimal so viel ausgebildete Arbeitskräfte im Industriebereich wie die USA, Japan und Deutschland zusammen. Und die haben in demselben Zeitraum 10% ihrer industriellen Arbeitskräfte eingebüßt, zum Teil wegen Wirtschaftspolitik, zum Teil wegen Ideologie, spielt da eine ganz große Rolle. Dann sind natürlich hunderte von neuen Städten gebaut worden, und 100 mehr bis zum Jahre 2020. 21 neue Kernkraftwerke, 28 weitere sind in der, im Bau. Die wollen also bis 2020 die Rolle der Kernkraft verdreifachen. Das ist dann immer nur noch 6% im Verhältnis zu 74% in Frankreich. Aber die Tendenz ist ganz klar. So, also ich glaube, ich lasse jetzt mal das, ja, vielleicht nur ganz kurz. Also bei all diesen Projekten ist natürlich die Entwicklung von frischem Wasser extrem wichtig. Im Augenblick gibt es auf der Welt 4 Milliarden Menschen, die kein sicheres Wasser haben zum Trinken oder für die sanitären Anlagen. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion, die industrielle Produktion. Und das ist natürlich alles nicht nötig, weil 70% der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Und damit könnte man die gesamte Weltbevölkerung mit Wasser versorgen, auf demselben Niveau, wie das in den USA verbraucht wird. Es gibt also 100.000 Mal mehr Wasser auf der Erde, als die US-Bevölkerung in einem Jahr verbraucht. Aber dieses Wasser muss natürlich nutzbar gemacht werden durch Entsalzungsanlagen. Und dabei ist es eben sehr wichtig, dass Wasser keine endliche Ressource ist, wie viele andere Rohstoffe, sondern das globale Wassersystem hat einen zyklischen Charakter und verwandelt sich auch pausenlos von einem Zustand in den anderen. Mal ist es als Eis gefroren, mal ist es flüssig, mal ist es Dunst in der Atmosphäre. Und es nimmt eben auch in verschiedenen Systemen und Prozessen teil. Also das ist alles eben ein terrestrialer Wasserzyklus, der dem Menschen nutzbar gemacht werden muss. Und je höher die Energieflussdichte ist, die der Mensch dabei verwendet, desto besser ist es eben möglich. Also zum Beispiel Meereswasserentsalzung wird enorm viel nützt oder viel effizienter sein, als es selbst jetzt mit der Kernspaltung ist, wenn wir erstmal die Kernfusion haben. Und das hat natürlich also alles mit der Theorie zu tun, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und das ist die wirtschaftswissenschaftliche Methode von meinem Ehemann, Lyndon LaRouche, und darüber muss ich jetzt was sagen. Gehst du mal bitte auf die IDB. Also ich würde mal sagen, diese Schrift von Herrn LaRouche hat bei dieser Gesamtentwicklung eine wichtige Rolle. Mein Mann war damals Präsidentschaftskandidat und hat vorgeschlagen, eine internationale Entwicklungsbank. Das Konzept hat er 1975 schon entwickelt. Das war eigentlich die Idee, dass die Unterentwicklung der dritten Welt kein Zustand sein dürfe, der so bleibt, sondern dass man wirklich überlegen müsste, wie kann man Afrika entwickeln, Asien, Lateinamerika. Und damals, 1975, wenn Sie sich vielleicht zurückerinnern oder diejenigen, die zu jung sind, als dass sie das tun könnten, zumindest geistig sich das vorzustellen. Damals war die Welt noch nicht vergrünt. Damals war die Philosophie noch, dass die UN zum Beispiel Entwicklungsdekaden hatte. Das war die Idee, dass man alle 10 Jahre neu Beurteilung macht, wie weit ist die Welt gekommen, hat man die Armut bekämpft, hat man die Länder der dritten Welt vorangebracht. Und es war die Idee, dass man irgendwann mal die Unterentwicklung auf der ganzen Welt überwindet. Und ja, das war eigentlich ein moralisches Denken und das ist natürlich dann durch eine ganze Reihe von Paradigmawandel, die künstlich induziert worden sind, ist das verschwunden. Aber das war halt die Idee mit dieser IDB, dass die entwickelten Länder pro Jahr, ich glaube 400 Milliarden Dollar oder in den umgerechneten Währungen an Technologietransfer in die dritte Welt machen sollten und damit Schritt für Schritt die Unterentwicklung überwinden. Und dieses Konzept haben wir damals ein ganzes Jahr lang bei der blockfreien Bewegung vorgestellt. Und 1976, als die blockfreie Bewegung sich in Colombo in Sri Lanka getroffen hat, haben die das in ihr Programm übernommen und haben gesagt, wir wollen eine neue Weltwirtschaftsordnung, die genau diese Idee hat. Und wir hatten damals mit fast allen Ländern Kontakt. Wir haben entweder in den Ländern mit den Regierungen gesprochen oder mit den Botschaften. Und naja, dann ist natürlich das erstmal hat keinen Erfolg gehabt, weil dann Indira Gandhi destabilisiert wurde, Bhutto wurde umgebracht, Frau Bandara Naike wurde aus dem Amt gejagt. Also es war eine Kriegsführung, die diese Art von Entwicklung verhindern sollte. Nächste. Aber dann, als die, ich überspringe jetzt einige Stufen, aber nur mal die wichtigsten Punkte, als die DDR unterging, 1989, da waren wir überhaupt nicht überrascht, weil wir hatten im Grunde, mein Ehemann hat 1984 gesagt, wenn die Sowjetunion bei ihrem damaligen militärischen Aufrüstungsprogramm bleibt, wird sie in 5 Jahren untergehen. Und das hat damals niemand geglaubt oder gesagt, aber wir sind davon ausgegangen. Und wir hatten dann, als die Mauer fiel, 1989, schon ein Programm, wie man auf diese Situation reagiert, dass man nämlich die Industriezentren Europas, Paris, Berlin, Wien, dazwischen liegt also Ruhrgebiet und Böhmen und die Industrieregion um Lille, dass man diese Region, die vor den Weltkriegen eine Region war und die nur durch den Eisernen Vorhang getrennt wurde, dass man die durch Investitionen in moderne Infrastruktur modernisiert, also Transrapid baut, dann den Hochtemperaturreaktor und andere Avantgarde-Technologien und dass man damit im Grunde die marode Infrastruktur Osteuropas modernisiert. Man hätte also die Industriekapazitäten Osteuropas aufgebraucht bei der Modernisierung der Infrastruktur. Und das wäre eigentlich der perfekte Weg gewesen, diese Länder zu entwickeln. Aber wie gesagt, wegen dieser Neocons in Amerika, Margaret Thatcher, ist das natürlich nicht verwirklicht worden. Nächste. Als die Sowjetunion dann 1991 kollabierte, haben wir sofort gesagt, wir verbinden dieses produktive Dreieck, Paris, Berlin, Wien, wo also die größte Ansammlung moderner Industrie war und immer noch zum Teil ist, durch sogenannte Entwicklungskorridore in Gesamteurasien. Wir haben uns dann die geografischen Voraussetzungen angeschaut und haben festgestellt, dass die Route, wo die alte transsibirische Eisenbahn ist, perfekt, dann die alte Seidenstraße, die dann getrennt wird, eine geht nach in die Türkei bis nach Europa, die andere geht nach Iran, Indien, Indonesien. Und wir bauen sogenannte Korridore. Nächste. Das heißt, wir machen ein integriertes Eisenbahn, Schnellbahn, Autobahn, Wasserwege als integrierte Infrastruktur, bringen dahin Kommunikation, Energieproduktion und Verteilung und schaffen damit in einem Korridor von 100 Kilometer ideale Standortbedingungen für die Ansiedlung von Industrie. Neue Städte, Industrialisierung der Landwirtschaft. Und wir haben dann dieses Programm vorgeschlagen und wir fanden also damals viele Resonanz, aber viele Industriebosse haben uns damals gesagt, das ist so ein großes Programm, da sind die Regierungen gefragt. Das können wir als Unternehmer nicht alleine, sondern wir brauchen die Bundesregierung, die französische Regierung, aber die hatten natürlich mit dem Euro und der EU leider völlig andere Ideen. Naja, und wir haben dann das weitergebaut, gehe nochmal zurück zu der Eurasischen Landbrücke, und haben das allen Regierungen vorgeschlagen, die in Eurasien sind. Und die Regierung, die am besten reagiert hat, war die chinesische Regierung, die nämlich dann 1996 eine große Konferenz in Beijing veranstaltet hat mit 34 Nationen. Das Thema dieser Konferenz war die Eurasische Landbrücke und die Regionen entlang dieser Landbrücke. Ich war damals eine der Redner und China hat damals dieses Programm zur strategischen Langzeitorientierung bis zum Jahre 2010 auf die Tagesordnung gesetzt. Dann kam natürlich 97 die Asienkrise, 98 die russische Staatsbankrottkrise. Dadurch ist das alles also unterbrochen worden. Aber es ist im Grunde heute eben auf der Tagesordnung. Und als Xi Jinping vor anderthalb Jahren die neue Seidenstraße auf die Tagesordnung gesetzt hat, da waren wir wirklich überglücklich, weil wir hatten in der Zwischenzeit natürlich nicht aufgehört, sondern wir haben wirklich unheimlich hunderte von Konferenzen und Seminaren organisiert für dieses Programm. Wir haben es in der Zwischenzeit zur Weltlandbrücke erweitert. Und im Grunde ist diese Studie, das sind also 370 Seiten, das ist eigentlich die Blaupause für die Rekonstruktion der Weltwirtschaft. Und es hat im Grunde die Konzeptionen, die notwendig sind, damit die Welt aus dieser Krise herauskommt. Nun wird es uns gelingen, Europa und Amerika dazu zu gewinnen, von ihrer gegenwärtigen Erstschlagpolitik abzugehen und zu kooperieren. Ich weiß, es sieht im Augenblick sehr düster aus, aber wir haben eine Kampagne organisiert, wir haben eine Petition verfasst, die eben genau das sagt. Wir haben Kriegsgefahr, ein Krieg in diesem Zeitalter von thermonuklearen Waffen würde zur Auslöschung der menschlichen Gattung führen. Und es ist eigentlich im ureigensten Interesse Amerikas und der europäischen Nationen, mit den Staaten Asiens zu kooperieren. Und ich glaube, dass also je mehr die Kriegsgefahr deutlich wird, desto mehr Leute werden sagen, wir brauchen eine andere Politik. Wir haben eine Petition zirkuliert, die finden Sie hier irgendwo am Tisch wahrscheinlich draußen. Die ist inzwischen von vielleicht so fast 300 prominenten Leuten weltweit unterzeichnet. Wenn Sie gucken, wer die Unterzeichner sind, das sind schon wichtige Kräfte in vielen Ländern. Und es wächst, also wir sammeln weiter, wir benutzen das auch, um ganz bewusst an alle Gruppierungen heranzutreten, an den Mittelstand, an Industrien, an Gewerkschaften, an Politiker und sagen denen hier, es gibt eine Alternative. Warum kann Europa und Amerika nicht auf das Angebot von Xi Jinping eingehen und eben da kooperieren? Das ist eigentlich amerikanische Politik gewesen bei der amerikanischen Revolution, George Washington, Alexander Hamilton, John Quincy Adams hatte genau diese Politik, Amerika nicht als Empire, sondern Amerika als Republik in einer Allianz von souveränen Republiken. Und das ist eigentlich auch etwas, was in der deutschen Kooperation mit der Sowjetunion als Vertrag unterzeichnet worden ist, im sogenannten Gesetz zum Vertrag vom 9. November 1990 über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Das war also sechs Tage nach der deutschen Einheit. Artikel 1, dem in Bonn am 9. November 1990 unterzeichneten Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken wird zugestimmt. Der Vertrag wird nachstehend veröffentlicht. Und dann heißt es hier in vielen Paragraphen, die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialistischen Republiken im Bewusstsein ihrer Verantwortung für die Erhaltung des Friedens in Europa und in der Welt, in dem Wunsch, mit der Vergangenheit endgültig abzuschließen und durch Verständigung und Versöhnung einen gewichtigen Beitrag zur Überwindung der Trennung Europas zu leisten, überzeugt von der Notwendigkeit, ein neues, durch gemeinsame Werte vereintes Nationen Europa aufzubauen und eine dauerhafte, gerechte europäische Friedensordnung einschließlich stabiler Strukturen der Sicherheit zu schaffen. Oder dann, sie bekennen sich zu dem Grundsatz, dass jeder Krieg, ob nuklear oder konventionell, zuverlässig verhindert, der Frieden erhalten und gestaltet werden muss. Sie gewährleisten den Vorrang der allgemeinen Regeln des Völkerrechts in der innen- und internationalen Politik und bekräftigen ihre Entschlossenheit, ihre vertraglichen Verpflichtungen gewissenhaft auszufüllen. Ja, und viele andere gute Dinge. Und ich denke, wir müssen die Aktualisierung dieses Vertrages geltend machen, weil natürlich der Angriff auf Russland ist auch in Wirklichkeit ein Angriff auf die BRICS. Russland gilt vom Standpunkt dieser Kriegstreiberfraktion als die schwache Flanke der BRICS-Staaten. Weil wenn man Russland in die Knie zwingt, dann hofft man damit im Grunde auch die anderen Staaten daran zu hindern, eben genau die Rolle einzunehmen, die sie im Augenblick haben. Ich möchte vielleicht abschließend wirklich sagen, worum es eigentlich bei dieser Sache geht. Es geht um das Menschenbild. Es geht darum, ob der Mensch auch nur so ein Tier ist, was man zur Not schlachten kann, was geknechtet werden kann, wo es nicht so schlimm ist, wenn da Millionen von Menschen hungern oder sterben an unnötigen Krankheiten, wo es auch nicht so schlimm ist, dass im Mittelmeer Tausende von Menschen ertrinken, dass man dann einfach die EU-Politik so gestaltet, dass man die besser zurücktreibt, wie das neue EU-Programm das vorsieht, dass man also das Mittelmeer in ein Todesmeer verwandelt. Wenn man ein Menschenbild hat, wo der Mensch nicht so wichtig ist, dann ist einem das völlig egal. Hat man allerdings die Idee, dass der Mensch im Unterschied zu allen anderen Lebewesen das einzig vernunftbegabte Wesen ist, dass der Mensch fähig ist zur Kreativität, dass er gut ist von Natur aus, dass der Mensch sich unendlich vervollkommnen kann, dass das, was der Mensch tun kann, was kein Tier kann, ist immer wieder neue Gesetzlichkeiten über das Universum zu erforschen und diese neuen Erkenntnisse in Wissenschaft und Natur anzuwenden und damit die Lebensbedingungen für alle Menschen zu verbessern. Und dass der Mensch, wenn man sich mal nur die letzten 10.000 Jahre in der Evolution anschaut, wo wir vom Ende der letzten Eiszeit, wo wir ein Bevölkerungspotenzial hatten von vielleicht 5 Millionen Menschen, heute 7 Milliarden Menschen haben und es absolut eine enorme Entwicklung ist, vom Faustkeil der Steinzeit bis zu im Grunde der Fähigkeit, in den Weltall zu fahren und dort Asteroiden erstmal mit der Rosetta da zu landen, beziehungsweise mit dem Lande der Sonde, die Rosetta da hochgebracht hat, und dem Ziel, dass man zukünftig nicht nur Rohmaterialien, also Rohstoffe auf Asteroiden ausbeutet für den Mensch auf der Erde, sondern mit der Kernfusion die Energiesicherheit und Rohstoffsicherheit der Menschheit auf Zehntausende von Jahren sichert, dass wir in der Lage sein werden, die jetzige Bedrohung von Kometen, Asteroiden, Meteoriten abzuwenden, indem wir die Technologie weiterentwickeln, dass wir vielleicht in 2 Milliarden Menschen, 2 Milliarden Jahren das Problem lösen können oder schon vorher, dass die Sonne dann quasi ausfällt als Energiespender für die Erde, weil wir uns als kreative Menschheit im Weltraum so mit den Gesetzen vertraut haben, dass wir Lösungen finden für alle Herausforderungen, weil wir die einzig kreative Gattung sind. Und deshalb bin ich eigentlich auch optimistisch, weil wenn man sich die guten Traditionen anschaut in Europa, dann haben wir mit Sicherheit nicht nur diese oligarchische Tradition, die jetzt dominiert, sondern wir haben Plato, wir haben Augustinus, Cusanus, Kepler, Leibniz, Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, Schiller, Humboldt. Wir haben so viele humanistische Denker, dass wir eigentlich nur zu unserer besten Tradition zurückkehren müssen. Und dann stellt man eben fest, die Ideen von Konfuzius sind ganz ähnlich. Was in der chinesischen Philosophie die Idee der Harmonie ist, ist bei Nikolaus von Kues die Idee der Konkordantia. Dass Frieden auf der Welt nur existieren kann, wenn sich alle Mikrokosmen gleichzeitig entwickeln können. Das heißt, wenn alle Nationen gleichzeitig zu ihrem gegenseitigen Vorteil sich gegenseitig befördern. Und dann stellt man zum Beispiel fest, dass die Ideen in Indien in der vedischen Philosophie oder in der indischen Renaissance auch ganz ähnliche Gedanken haben und dass eigentlich alles darauf hinausläuft, kann der Mensch rechtzeitig erkennen, dass wir die kosmische Ordnung, die im großen Universum existiert, auf die politische und wirtschaftliche Ordnung auf unserem Planeten übertragen müssen, damit wir überleben können. Weil wir können als menschliche Gattung diese kosmische Ordnung oder Schöpfungsordnung oder wie auch immer man das nennen will, nicht auf Dauer verletzen, ohne dass wir unsere eigene Auslöschung bewirken. Aber ich bin absolut optimistisch. Ich denke, wenn wir jetzt im Grunde eine Mobilisierung in Europa schaffen, in Deutschland, wir brauchen nur die deutsche Situation zu lösen und Deutschland sagt, wir machen nicht mit bei einem Angriffskrieg. Deutschland hat vor dem Nürnberger Prozess, wir haben Kriterien etabliert, dass die Vorbereitung eines Angriffskriegs ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Es würde also absolut passen, dass Deutschland sagt, wir machen bei dieser Erstschlagdoktrin nicht mit. Und wenn Deutschland das sagen würde, dann würden ganz Europa ebenfalls sagen, wir machen da nicht mit. Und deshalb denke ich, also wir müssen einfach nur wirklich die Alternativen präsentieren. Wir haben entweder die Chance, blinden Auges in unser Unglück zu rennen, was die meisten Bundesbürger leider im Augenblick zu tun scheinen, oder wir sagen, nein, wir sind am Rande einer neuen Ära der Menschheit, die, wenn wir es schaffen, dahin zu kommen, genauso unterschiedlich sein wird wie das Mittelalter zur Moderne. Das heißt, völlig andere Axiomatik des Denkens und die zukünftige Ära der Menschheit muss eine globale Renaissance sein, wo die Menschheit zu ihrer eigenen Identität und ihrer wirklichen Bestimmung im Universum findet. Und das ist eigentlich das, um was es geht.